Deutschlandfunk, Europa heute.
Ungeachtet der ungarischen Blockadehaltung in Bezug auf die Ukraine, wird die EU einen Teil der bisher gesperrten Fördergelder an Ungarn auszahlen. Was das für das Verhältnis zwischen Budapest und Brüssel bedeutet und welche Auswirkungen das auf das Ansehen der EU hat, das kann ich jetzt genauer besprechen mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning. Guten Morgen, Herr Janning.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Lässt sich die EU gerade von Viktor Orbán erpressen?
Naja, die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sind schon in einer starken Position, denn sie sind die Herren der Verträge. Und das führt immer wieder dazu, dass Mitgliedstaaten, die das System für sich ausnutzen wollen, wirklich die Geduld der anderen und auch die Geduld der Institutionen an die Grenzen treiben. Und das erleben wir im Fall Ungarns nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren.
Ja, Sie sagen, die Geduld an die Grenzen treiben und das schon seit Jahren. Jetzt gefährdet man ja auch wichtige Entscheidungen mit Blick auf diesen Gipfel Ende der Woche. Was macht das denn mit dem Ansehen der EU, mit der Außenwirkung, dass man sich da auch dem Anschein nach ein Stück weit von einem Mitgliedsland vor sich hertreiben lässt?
Ja, das ist das Problem. Ich meine, von außen wird die Innenwirkung des Entscheidungssystems der EU oft nicht gesehen, sondern dann sieht die EU eben schwach aus. Und das ist ja das, was die Kommission oder auch viele Mitgliedstaaten umtreibt, dass man wegen dieses Dissenses zwischen Budapest und Brüssel in wirklich wichtigen Fragen wie etwa der Hilfe für die Ukraine nicht vorankommt. Und meistens hat man es nicht mit Regierungschefs zu tun, denen das Ansehen der EU gleichgültig ist oder die eine Art Schaukelpolitik zwischen Brüssel und vielleicht Moskau betreiben, so wie das bei Viktor Orbán den Anschein hat. In diesem Fall sehen regelbasierte Institutionen häufig schwach aus, wenn ihnen die Regeln nicht erlauben, einen Mitgliedstaat etwa auszuschließen oder die Mitwirkungsrechte auszusetzen oder etwa die Finanzmittel komplett zu stoppen. Und eines dieser drei Instrumente ist wirklich verfügbar für die EU.
Ja, wenn Sie sagen, Stichwort Finanzmittel stoppen, es steht ja nicht direkt in einem Zusammenhang, aber es ist ja doch, ein spezielles Timing, dass jetzt wohl in dieser Woche eben bisher noch gesperrte Fördergelder an Ungarn freigegeben werden. Wie glaubwürdig ist es, wenn EU-Beamte und Diplomaten sagen, das habe nichts damit zu tun, dass Ungarn gegenüber der Ukraine blockiert?
Das ist nicht besonders glaubwürdig. Formal sind es natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Und formal hat Ungarn in der Tat auch eine ganze Reihe der Auflagen der EU erfüllt, aber noch nicht vollständig, sodass man formal genauso gut das Geld auch noch eine Weile zurückhalten könnte. Aber ich glaube, das Bestreben in Brüssel ist, Orbán kein weiteres Argument in die Hand zu geben, das er benutzen könnte, um zu Hause diese Stimmungsmache gegen Brüssel weiter anzuheizen.
Und wenn Sie sagen, die Auflagen sind zum Teil erfüllt, vielleicht nochmal zur Erklärung, es geht eben um diese Bedenken beim Thema Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Wie beurteilen Sie denn jetzt den Kurs der EU? Man könnte ja auch sagen, man gibt jetzt vielleicht auch ein letztes Druckmittel gegen Ungarn aus der Hand, wenn man jetzt also signalisiert, okay, die Gelder fließen trotzdem.
Ja, es fließen ja nicht alle Gelder, sondern es fließt nur ein Teil der Gelder. Ja, es ist ja nach wie vor dieser Prozess im Gange und nach wie vor ist das etwas, das jedenfalls, wenn man den Äußerungen ungarischer Politiker und Diplomaten Glauben schenken darf, die Ungarn sehr ärgert, dass sie sich in Brüssel rechtfertigen müssen für das, was sie zu Hause tun. Denn die ungarische Politik, Viktor Orbán persönlich, ist der Auffassung, dass eigentlich dies die Fehlkonstruktion Europas ist. Eigentlich Brüssel gar nichts angeht, was die Mitgliedstaaten im Inneren machen. Und so dass ein Teil dieser Obstruktionspolitik, die er etwa am Beispiel Ukraine fährt, auch sozusagen der Ausdruck einer Haltung ist, zu sagen, wir wollen eigentlich eine ganz andere EU, in der Brüssel Geld verteilen darf und vielleicht nachrangige Beschlüsse fasst, aber die wichtigen Dinge allesamt in der Domäne der Mitgliedstaaten verbleiben.
Und wenn Sie sagen, man plädiert dafür eine ganz andere EU, es wird ja seit Jahren eigentlich auch über eine Reform der EU diskutiert. Jetzt ist man in dieser Pattsituation. Es gilt ja bei wichtigen Entscheidungen eben das Prinzip der Einstimmigkeit. Mitgliedsländer müssen zustimmen, zum Beispiel bei den Fragen wie der Aufnahme eines neuen Mitglieds. Glauben Sie, dass jetzt diese Zuspitzung im Fall Orbán diese Debatte, die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, nochmal neues Futter bekommen wird?
Also jedem, der in Brüssel im Ministerrat Sitzungen teilnimmt oder in sich dem Umfeld aufhält, spürt, dass es eigentlich nur über Mehrheitsentscheidungen weitergeht in der EU. Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen, das sind ja super Mehrheiten. Das ist ja nicht wie bei uns einfache Mehrheit, sondern sind ja fast immer Mehrheiten, die bei uns schon verfassungsändern werden. Also das braucht man. Dazu kann man aber eigentlich nur einstimmig kommen oder aber über komplizierte kleine Schritte in weniger wichtigen Bereichen. Das, was die EU heute in den größten Bereichen ihrer ersten Säule, also dem gemeinsamen Markt, dem Binnenmarkt hat, nämlich die Mehrheitsentscheidung als Regelentscheidung, braucht sie auch in anderen Bereichen. Und diese Tendenz wird natürlich durch die Haltung mancher Regierungen, die auf Souveränität pochen, nicht wahrscheinlicher. Ne? Denn diesen Übergang zu qualifizierter Mehrheitsentscheidung als Regelverfahren kann man wiederum nur einstimmig schaffen.
Nun gab es in der Vergangenheit auch schon andere Beispiele, wo ein Mitgliedstaat die Agenda eines EU-Gipfels bestimmt oder blockiert hat. Gibt es da Lehren, die man ziehen kann, wie man mit so einer Situation umgeht?
Ja, eine der Erfahrungen, die man daraus gezogen hat, ist, dass Daumenschrauben oder Druck oder Pakete mit Anreizinstrumenten aus anderen Bereichen helfen. Das hat man ja gesehen, etwa wenn Griechenland Entscheidungen blockiert hat, wegen des Verhältnisses zu der Türkei oder des Statuses von Zypern. Man hat es gesehen. Frankreich war der erste Staat im Übrigen, als man 1965 nach den Verträgen im gemeinsamen Markt zu Mehrheitsentscheidungen übergehen wollte, haben die Franzosen die Sitzung blockiert, sind nicht mehr erschienen, bis dass man einen Kompromiss gefunden hat, der wahrscheinlich auch heute noch in der Praxis Anwendung findet, nämlich sobald ein Staat wichtige nationale Interessen berührt sieht, dass die anderen dann zusagen, dann verhandeln wir so lange weiter, bis wir uns einig geworden sind. Und das sieht man auch heute. Auch heute fallen die meisten Entscheidungen im Bereich der qualifizierten Mehrheitsentscheidung etwa ohne Gegenstimmen. Das sind bestimmt 3 von 4 Entscheidungen, die heutzutage ohne Gegenstimmen fallen. Und das bedeutet natürlich, dass im Vorfeld hier ein intensives Ringen stattgefunden hat und man natürlich auch durchaus das ein oder andere Instrument einsetzt, um einen zögernden Mitgliedstaat die Zustimmung zu erleichtern.
Was ist Ihre Prognose für diesen Gipfel Ende der Woche? Lässt Viktor Orban den platzen?
Also ich glaube, er wird den Anschein erwecken, ihn platzen lassen zu wollen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er im letzten Moment beidreht. Das ist aber möglicherweise wieder Kompromisse erfordert. Das heißt also, dass die Ukraine Mittel nicht für Jahre freigegeben werden, sondern möglicherweise nur die erste Tranche, die dringend erforderlich ist, für die erste Hälfte des kommenden Jahres.
Mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning habe ich über die drohende ungarische Blockade beim EU-Gipfel gesprochen. Vielen Dank.